Kabul Mabul.
Hier baut Kas Mabul.
Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
Willkommen an Bord.
Ja, hallo zusammen, das ist die zweite Episode über das kleine Inselchen Providencia.
Ich bin Karin.
Ich bin Alex und wir sind auf unserem Segelboot Mabul in der Karibik unterwegs.
Denn im letzten Podcast haben wir vor allem über die Sonnenseiten von Providencia gesprochen, dass da ganz nah an Nicaragua liegt, aber eine kolumbianische Insel ist. Es ging dann aber auch ziemlich schnell, bis wir merkten, dass die Insel auch eine große Schattenseite hat.
No, sí, siempre hay uno que otro que capturan con cargamentos y son puestos a disposición de la justicia, pero la gran mayoría en realidad es que los terminan muertos.
Also immer wieder würde ein Inselbewohner mit dem Boot geschnappt mit einer Ladung Kokain. Viele würden auch einfach tot enden, das hat uns Melissa erzählt. Eine Inselbewohnerin, Sozialarbeiterin, die meine Bankkarte gefunden hat und wir sie so kennenlernten.
Eigentlich ist es ziemlich klar, warum es hier ein Drogenproblem gibt, weil es ist eine kolumbianische Insel. In Kolumbien, Peru wird halt einfach fast alles Koks dieser Welt produziert. Das muss nach Norden geschifft werden und da ist das halt einfach der perfekte Stopover-Punkt, um entweder die Boote aufzufüllen oder was auch immer zu tun.
Ein riskantes Geschäft, sagte Melissa. Ja, und was es mit dem Kokain, den Drogen, den kleinen Booten mit den großen Motoren auf sich hat, das erzählen wir euch in dieser Boatcast-Folge. Ja, und wir stellen euch auch noch jemanden vor.
Ivan, ein rumänischer Koch, der in Dublin lange gekocht hat und jetzt auf seinem Boot unterwegs ist. Er hat ein bisschen viele Bootsprobleme.
Till in Trinidad everything was perfect, no problems. Well, in Trinidad, 5 miles from the Chogorama Bay, my destination, I got hit at 5 a.m. by an oil tanker. Suddenly I get a shock and the boat was sailing in one side. When it was no wind, I was like just preparing a bit to, you know, waiting a bit more to start the engine. And when I got out in the cockpit, I just saw the big, big ship, 122 meters.
Vor Trinidad wurde Ivans kleines Segelboot von einem Öltanker angefahren.
Oder andersrum, man weiß es nicht.
Und das war nur der Beginn einer langen Pechsträhne. Also wenn ihr glaubt, dass wir Bootsprobleme haben, dann bin ich echt gespannt, was ihr sagt, wenn ihr Ivans Geschichte hört. Ja, aber lass uns zuerst über Kokain sprechen. Also Kolumbien produziert 60% des Kokains in der Welt, gefolgt von Peru und Bolivien. Und ein Großteil des Kokains wird eben nach Mexiko und in die USA oder nach Kanada transportiert. Und auf dieser Route liegt Providencia ziemlich perfekt. Also es ist der natürliche Stopp auf der Drogenroute.
Ja, zum ersten Mal auf Providencia haben wir von den Locals von diesem Kokainproblem gehört. Das war eigentlich reiner Zufall. Wir sind mit einem kleinen Golfwagen auf die andere Seite der Insel gefahren. Da fand ein traditionelles Segelrennen statt. Eine kleine Regatta mit ganzen 3 Booten. War sehr schön anzuschauen. Bis die mal alle ihre Mäste gestellt haben, haben wir uns an der Strandbar vergnügt.
Und ich begann da mit dem Barkeeper zu plaudern. Während er da meinen Piña Colada mixte, ist dann das Gespräch ziemlich schnell auf die Drogen gekommen. Er mischte da Ananassaft, Kokosmilch, Rum und fragte mich, woher ich komme. Und als ich ihm dann sagte, ich komme aus der Schweiz, aber wir wohnten auf dem Segelboot, dann meinte er so, ach ja, er kenne einen Spanier, einen spanischen Segler und der habe für ihn 1 Kilo Kokain nach Europa gebracht und da habe sich dann eine goldene Nase verdient. Also, naja, wie wäre es so? Wir könnten ja vielleicht auch ins Geschäft kommen. Und da war natürlich mein Interesse geweckt, also weniger für den Deal als mein journalistisches Interesse. Und der Barkeeper, das hat mich eigentlich noch erstaunt, der plauderte da fröhlich drauf los, beantwortete alle meine Fragen. Und er sagte eben, verdienen könnten wir mehrere $10,000, wenn wir ein Kilo Kokain nach Europa oder in die USA brächten, falsche Richtung. Und als ich dann gemütlich mit meinem Drink in der Hängematte saß, da schickte er auch schon Fotos. Also er schickte mir schon ein Foto von Kokain, von Magic Mushrooms, von Cannabis, das er irgendwie aus Jamaika hatte. Ja, also er schien es ziemlich ernst zu meinen. Schau mal, wie schnell die sind!
Dann ging es endlich los mit dem Segelrennen. Wir haben schon davor bestimmt 2 Stunden die Boote beobachtet, wie sie vorbereitet wurden von einer Horde schwarzer, riesiger Männer, die alle zusammen die 3 Boote hergerichtet haben, also den Mast gestellt haben und dann die Segel hochgezogen haben. Ne, die Segel waren schon dran, als sie den Mast gestellt haben. Kiellose Boote, also entsprechend kippelig ist die ganze Sache. Naja, und wenn auf dem ersten Boot der Mast stand, dann mussten da halt viele Leute das Boot irgendwie gerade halten, bis die anderen 2 Boote auch bereit waren. Ja, und dann ging es auf einmal schnell. Der 3. Mast stand und schon ging es los. Kein wirklicher Startschuss, aber naja, aber es war wirklich eine Regatta, es gab einen Preis. Und anscheinend haben wir danach erfahren, dass also die Leute in Providencia scheinen alle sehr dem Wetten verfallen zu sein. Und,
Hühnerkampf oder genau, Hahnenkampf.
Hahnenkampf gab es auch, ja. Und alle haben praktisch, oder viele haben dann eben auf die, bei der Regatta auch gewettet, wer wohl das Rennen macht.
Ja, und ich plauderte mit Martin, einem Insulaner, der da für die Inselverwaltung arbeitet. Und er erzählte mir auch ein bisschen was über diese Boote und die Regatta.
Das Einzige, was man kauft, ist las Velas. Das ist alles hier. A la selva, cortan los árboles, traen la madera, sacan la madera y construyen los
botes. Also er sagte, alle Boote würden auf der Insel gemacht, nur die Segel, die würden sie kaufen. Und früher, also vor dem Hurricane von 2020, seien es noch sehr viele mehr Boote gewesen, aber die allermeisten wurden zerstört und jetzt sind sie langsam wieder daran, Boote aufzubauen. Weil eben Tradition und Kultur, das sei einfach enorm wichtig auf dieser Insel, würde auch gefördert. Deshalb gibt es auch dieses Segelrennen. Ja, und Martin beschwörte dann auch wieder so den Zusammenhalt auf der Insel, dass viele Inselbewohner zwar ab und zu mal weggehen, vielleicht auch irgendwo anders Arbeit suchen, aber dann immer wieder zurückkehren, weil es hier so ruhig, so friedlich sei. Ja, und da musste ich ihn natürlich dann doch auch fragen mit den Drogen, ob das nicht auch ein Unruhestifter sei.
Das Thema del narcotráfico afecta muchísimo.
Porque van a llevar la droga aquí y te
pasan por aquí, entonces de pronto por aquí es alguna ruta para parar o para reabastecer combustibles, entonces siempre es un poquito complicado y es lo que ha hecho que a veces algunos de nuestros jóvenes terminen privados de la libertad por ese tipo de actividades.
Ja, und dann sagt er ja, es ist ein Riesenproblem, eben die Drogen, der Drogentransport, zu viele Inselbewohner suchten eben im Drogentransport einen Ausweg, wenn sie keinen Job fänden. Und für die Drogenmafia sei Providencia eben ein guter Stopp, um Sprit aufzufüllen.
Ja, nach unserem ersten Inselausflug, die Regatta war auch ziemlich schnell vorbei, weil die Boote natürlich wegsegeln, sind wir auf Mabul zurückgekehrt und sahen dann, dass ein neues Boot sich vor uns breit gemacht hat. Darauf war Ivan und wir gingen vorbei, haben Hallo gesagt und dann erfuhren wir eben, dass er ein Koch in Dublin war.
Rumäne und ein Boot mit unglaublich vielen Problemen.
I'm Ivan the Terrible. I call the sailors, all the pirates. They have like a nickname beside their names. This year I'm going to be 47.
Can you tell me in a few sentences what happened in your life before you started sailing?
Well, I've been living in Ireland, or at least that was my home base. And at some stage I decided to get a boat and to move on the sea.
So you wanted to escape?
Yeah, kind of escape.
And did you have any sailing experience?
No, I didn't. When I get the idea, no, not at all.
So then you decided to buy a boat. How did that go?
It took me like 3 years, but it could be like faster, but I've been looking for the wrong boat. At the beginning I was looking for the motor boats. And then after nearly 2 years, I couldn't find the right boat for myself, so I've been thinking maybe I'm looking for the wrong boat, so I should look at the sailing boats, but I've been too lazy, you know, to do the rope work and all the work what you have to do on a sailing boat. I say, okay, I'm going to give it a try, at least to see how it is, if it's going to suit me or not. So I went to and I did a skipper course parallel with diving in Tenerife in 2019. I love it from the first moment. So then after a month and a half, I found a boat in the same place in Tenerife. So I went back, I got a boat. The COVID came, I went back to Ireland. And after everything was finished, I got my boat ready and I started sailing.
How did you come here?
And this was my dream, but not here. Bahamas was my dream. More related with the diving.
Did you ever go to Bahamas?
Not yet. I'm on the way. Well, I left Cape Verde a bit too late on 2nd of May, and everybody was saying, it's a bit too late to go up to Bahamas. It's a bit risky, you know. It's the hurricane season. It's coming. So I decided to come to reach Martinique first, and then I went down. Now I'm going up, and I don't know after.
Quite a few things went wrong, right? Tell me a bit more about that. What can possibly all go wrong, and what went wrong on your boat?
Well, a lot of things can broke at any time when you don't expect. First, I had everything started, you know, from Trinidad. So till in Trinidad, everything was perfect, no problems. Well, and in Trinidad, 5 miles from the Chogorama Bay, my destination, I got hit at 5 a.m. by an oil tanker.
Ivan wollte ja eigentlich nach Jamaika. Er wollte ja nicht in Providencia Anker werfen.
Nee, aber es ging alles kaputt auf den paar Meilen. Von Panama. Von San Andres, stimmt. Ja, es waren ja nur wirklich ein paar Meilen.
Ja, das Hauptsegel ist ihm gerissen, dann verliert er irgendwie Öl. Wie blöd, oder?
Also wenn man das Boot anschaut, egal wo man hinschaut, ich habe nicht mal reingeschaut, ich habe nur von außen geschaut, dann ist eigentlich klar, das Ding, weiß ich nicht. Braucht 3 Jahre lang Reparaturen. Also es ist einfach alles alt im Arsch, verrostet, vergammelt. Das ganze Rigging ist grün. Ich würde dem keine Sekunde über den Weg trauen. Das, also ich verstehe nicht. Das, also unglaublich. Ja, was für ein Schrotthaufen.
Ja, und Ivan scheint jetzt auch nicht so der geborene Handwerker zu sein, oder?
Nee. Es ist einfach... Ich biete ja gerne meine Hilfe an, wenn ich irgendwo sinnvoll helfen kann mit dem, was ich inzwischen gelernt habe. Aber bei dem Boot habe ich mich echt zurückgehalten, weil da war klar, wenn ich da irgendwas anfange, da komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und am Ende ist immer noch alles im Arsch und kaputt.
Ja, und Ivans Pechsträhne, die begann ziemlich bald nach der Atlantiküberquerung vor Trinidad.
Till in Trinidad everything was perfect, no problems, well. And in Trinidad, 5 miles from the Chogorama Bay, my destination, I got hit at 5 a.m. by an oil tanker.
How did that happen?
Well, it was like he got around the corner there it's like an entry, Boca del Mono. On one side, the boats are entering, and on the other side, the big ships are getting out. So I was just down in the galley preparing some tea, a bit of breakfast. Less than 15 minutes, I think I got hit. Suddenly I got a shock and the boat was sailing in one side. When there was no wind, I was like just preparing a bit to, you know, waiting a bit more to start the engine. And when I got out in the cockpit, I just saw the big, big ship, 122 meters. And I tried to contact them by radio. They answered in the end after third or fourth times. And they say they cannot see me on the radar. Of course, they couldn't see me because my radar reflector was gone. When they hit me, my radar reflector went down in the sea. And that was all. I didn't get any compensation, nothing.
Why did he not see you? You are not on the AIS?
No, I don't have AIS. I have just a radar reflector, the radar, but now it stopped working. So a lot of things stopped working. Well.
What was broken?
Well, the pulpit on the bow, the Genoa tear off and the fuller, the lifelines, the back frame, so a lot of stuff, little stuff, but I got them sorted in Trinidad after 9 weeks of repairs and €3,500. From there I couldn't stay too long. So I've been thinking to go somewhere to wait the hurricane season to get over. So I've been thinking I will go to Panama. before ABC Island, before Bonaire, I get a tropical wave, a little storm, I tear off my sail, and in the same time my seal from the shop propeller get broken and I start to get water. So another adventure.
What did you do?
After I saw that I have the water, you know, above the floor in the inside the boat, I start to getting out to see what's the problem, because my bilge pump didn't work. The activator was floating, broken from the pump. In the end, I've been thinking, in fact, I'm not able to take all this water out. It's still coming. I've been thinking maybe I have a hole in the hole or something. I eat something because I couldn't see and the water was still coming. I tried to call to contact somebody on the radio, and I was like pretty close. So the Coast Guard from Bonaire, they hear me. They send a helicopter. So that gave me a bit of, you know, like encouragement. So I start again. Get out the water with a bucket and throw it in the cockpit till I reach the bilge pump. One wire was out. Activator, you know, to self-activating was broken. So I sort it out. And then they tried to tow me, but they couldn't because it was some high seas. So they broke my pulpit again, what I just fixed in Trinidad. $1,000. So then in the evening, the Coast Guard approached me again. They tow me till in Bonaire. They gave me shelter there to a pier for 3 days, but I wanted to haul the boat to fix the problem. But I had to wait there till to the full moon, so the high tide will be like the highest to be able to haul it, because the water was very shallow there. So that was like another 9-10 days to wait. I've been thinking my bilge pump, it might not be able to do this job, you know, for that long. So I spoke with somebody with a boatyard in Curaçao. I arranged everything with them. I told them that it's going to take me around like 16, 18 hours to get there, just with my Genoa according to the forecast and everything. And I will get there like sometime in the morning, 2-3 in the morning. He said, okay, so we agreed to a price and everything for howling and everything. So when I get there, I got earlier because I get, you know, some better winds. And I got like by midnight. So the guy from there, he said, oh, you arrived too early. So the guy asked me for more money. He said, I cannot allow you to stay overnight in my boatyard because you might sink. I said, I didn't sink till now in so many days. So I'm here in the boat in case that the bilge pump is stopped. I have 2 hands and a bucket so I can take out the water till in the morning. Don't worry, I won't sink. Say, no, I cannot risk that. So then he asked for $350 extra. And the Coast Guard, they asked again for $250 extra. I didn't have those money that time. I told them that I'm paid weekly, so I had a lot of repairs. So I don't have only what I agree with him in the morning. So they let me out at sea in distress. So all night. So then I decided to go to Aruba to get help. So I called a guy from a boatyard in Aruba. He said, okay, come here. When you get here, call me and I'll arrange a tow and we'll sort out your problem. So I went there. On my way there, when I left Curaçao, the Coast Guard with a helicopter was circulating around me, you know, around my boat, and they contact me by radio if I'm okay. Say I'm okay, but my boat is not okay, so I might sink. Say, okay, if you need help, we can evacuate you, but the boat, no. They don't care about the boat, only about myself. Okay, no problem. So I went there. When I get to Aruba, I called the guy from the boatyard from there. He didn't answer. I sent him a text. He texted me back that he cannot help me because he got like a strict instruction to don't help me from Curaçao. So then somebody from the WhatsApp group sent me a number from a mechanic from there. I called the mechanic. The mechanic came with his son and the next day. He told me and he changed the seal on my shaft propeller in the morning in the water. So I didn't need to haul anything. So. And I found a sailmaker, he fixed my sail as well, so all good. And then I went to Santa Marta, Colombia. From Santa Marta, I went to San Blas, Panama, and then I tried to get up to Jamaica. I've been stopped twice, so once in San Andreas, my mainsail got it off, so I stopped there, I fixed it. Then I try again, and again my sail got it off, and I stopped here.
So and what's all broken at the moment?
So the engine is eating a lot of oil, so I cannot use it for too long, maybe maximum 24 hours if I have like good provisions of oil with me. my main cell is broken too, so it's going to be fixed tomorrow, hopefully. That's what he said.
Und Ivan hatte ja nicht nur Probleme mit seinem Boot, sondern auch mit den Crewmitgliedern oder eher, ja, das waren einfach Backpacker, die er da mitnahm, die ihm ziemlich viele Probleme bereiteten.
Mhm.
Aber dazu mehr etwas später.
The cocaine?
The cocaine. It lands naturally the thing out there. And the things that drift.
So did you pick some up?
No. I never get none.
Oh, so who got it? He got some.
All in.
What did you do with the rug?
Ja, unser Tauchguide, mit dem wir 6-mal tauchen gegangen sind, der eigentlich immer nur davon sprach, hey, chillt und entspannt euch.
Ja, man. Justifa.
Ja, man. Ja, und der erzählt, dass eben manchmal auf der Luftseite von der Insel werden weiße Pakete angespült, also Kokospakete, weil dann entweder ist das Transportschiff, mit der praktisch weiter draußen noch vorbeigebrettert ist, ist entweder das Schiff auseinandergebrochen oder die Besatzung hat das Zeug versenkt, weil die Küstenwache aufgetaucht ist, also über Bord geworfen. Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, warum da. Also ich meine, klar, da wird viel vorbeitransportiert und dann, wenn halt irgendein Mist passiert, dann spült es halt das Zeug an der Küste an.
Ja, und wer dann das Glück habe, die Pakete zu finden, der könne sehr viel Geld verdienen. Oder er ende einfach als Toter, wenn der Besitzer der Drogen herausfinde, wer die Drogen gefunden hat und verkauft hat. Also ja, Drogenbosse verstehen ja nicht sehr viel Spaß. Ja,
vor einem Monat wurden 5 Pakete angespült mit Koks. Er, Justifer, hat leider nichts abgekriegt, aber Olin, der Captain unserer kleinen Tauchlanscher, der anscheinend schon. Er hat sich ein bisschen zurückgehalten mit allen Dingen. Er war so eher so der Big Boy, der da die Motoren bedient. Und ja, aber irgendwann hat er doch auch ein bisschen ausgepackt.
Er wollte nicht ganz sagen, was er jetzt da genau verdient hat und wie das genau lief. Aber er erzählt uns einfach so ein bisschen mehr über die Mechanismen. Und er sagte, dass viele der Drogenboote von Kolumbien gar nicht erst in den Hafen einliefen, beziehungsweise in die Bucht, sondern die lokalen Boote von der Insel und mit den Insulanern logischerweise, die fahren raus und bringen dann Sprit zu den Booten, damit die weiterfahren können. Oder sie übernehmen den Transport weiter nach Nicaragua oder noch weiter nördlich nach Mexiko. Ja, und falls wir ins Geschäft einsteigen wollten, würden die Gewinne variieren, je nachdem, wo wir die Drogen abliefern.
Also unsere Route ist eigentlich die schlechtbar denkbare, oder? Weil wir fahren mehr oder weniger nach Kolumbien zurück. Also was soll das? Ja, ist keine große Marge dabei.
So, one package, if it's 1 kilo, how much money could you make if you sell it? If we bring it to Panama, how much can we make?
Panama?
Yeah.
No, if you carry it to China, you make something.
To where?
China.
China? We are not going to China.
Maybe I would have $7,000.
$7,000? Yesterday it was $40,000.
Yeah, 1 kilo.
Yeah, 1 kilo.
Bring it to Europe.
But that depends which country you want to carry.
So what about if we sail to Europe? How much would that be?
Plenty money. Yeah. To Europe, plenty.
Or you end up in jail.
No, they don't jail you. They
just kill you.
They chop off your head.
Also Chestifer sagte, wir sollen das Zeugs nach China bringen. Dort kann man richtig viel Geld machen. Aber auch eben Europa oder eben Nordamerika wären gut, Mexiko auch. Er sprach von ungefähr 40.000 US-Dollar pro Kilo, die wir verdienen könnten. Wobei wir uns das Geld teilen müssten, also 60% für ihn, 40% für uns. Also ich habe noch nachgeschaut, in der Schweiz wird 1 Gramm für ungefähr 90 Franken verkauft. Das macht also etwa 100.000 Franken Marktwert für 1 Kilo. Also es wäre schon ein Geschäft, ein Geschäftsmodell.
Natürlich.
Keine Spendenaufrufe mehr.
Ja, man nimmt dann natürlich nicht nur 1 Kilo, sondern am besten 100 Kilo. Und dann ist man richtig dick im Geschäft.
Ja, und das haben wir ja auch gesehen, also beim Nachlesen dann. Im März 2022 beschlagnahmte die kolumbianische Marine 982 Kilogramm Kokain im Wert von 32 Millionen US-Dollar auf einem Schnellboot von Providencia.
Ja, da gibt es dann viele Beispiele, wo ähnliche Mengen vor kurzem gefunden wurden.
September 2023.
Beschlagnahmte die Küstenwache von San Andres über 1 Tonne. Marktwert ungefähr 40 Millionen Dollar, auch auf dem Schnellboot, das Richtung Mexiko unterwegs war.
Die Drogenmafia, die setzt seit den 80er Jahren auch U-Boote ein, um die Drogen nach Mexiko zu transportieren und eben nicht gesehen zu werden.
Also das sind selber gebaute U-Boote logischerweise und auch keine richtigen U-Boote, sondern die sind halt einfach ganz knapp unter der Wasseroberfläche und hängt oben Schnorchel raus, damit der Diesel atmen kann.
Ja, und da hat anscheinend die kolumbianische Marine 2023, also im letzten Jahr, 13 solcher Narco-Subs aufgespürt. Eines hatte mehr als 200 Kilogramm Kokain an Bord. Und die Crew, die versuchte dann anscheinend, das Kokain zu versenken, als sie merkten, dass sie aufgespürt worden waren, aber nein, sie schafften es dann nicht mehr rechtzeitig und schmoren jetzt im Gefängnis.
Ah, ist wahrscheinlich besser, als danach von einem Drogenboss aufgespürt zu werden und der findet raus, du hast es verkackt, und dann ist einfach Kopf ab und fertig. Also dann besser Gefängnis wahrscheinlich.
Ja, mit Melissa, der Sozialarbeiterin, habe ich auch noch länger über die Drogen gesprochen und was das so für die Insel bedeutet, für die Inselbewohner. Und auch sie sagte, Riesenproblem.
El tema del narcotráfico aquí en la isla es muy fuerte. De hecho, eso es una de las problemáticas sociales de la isla porque hay jóvenes que lo ven como una alternativa de trabajo, por ejemplo. Porque en ese momento los que se dedican a eso más que todo son personas jóvenes, ya que tienen la capacidad de coger una lancha y navegar, de irse y tienen la fuerza también.
Ja, viele junge und sie sagte, man muss eben jung und gesund sein, um die Drogen in diesen kleinen Lanchas, also diesen kleinen Booten über hunderte von Seemeilen zu transportieren. Die sehen die Drogentransporte als Alternative zur Joblosigkeit. Also es mangelt einfach an Arbeit auf der Insel und da ist es natürlich schnell verdientes, einfaches Geld, wenn es gut geht.
Y esa es la situación, que lo ven como una opción para ganar dinero, que realmente están arriesgando sus vidas. Han resultado jóvenes muertos, desaparecidos.
Aber Melissa sagte halt auch, es sei halt enorm riskant. Immer wieder würden Junge dann verschwinden von der Insel, nie mehr vom Meer zurückkommen. Sie kenterten oder eben sie würden einfach umgebracht. Und eine Lösung gäbe es nicht. Also das Problem sei alt und bislang habe es keine Lösung gegeben auf der Insel.
No, sí, siempre hay uno que otro que capturan. Con cargamentos y son puestos a disposición de la justicia, pero la gran mayoría en realidad es que los terminan muertos, los matan porque también hay esa guerra entre bandas.
Manche werden gefangen genommen, enden dann im Gefängnis in San Andrés, aber die meisten, die werden halt dann einfach umgebracht. Zum Beispiel, weil es Krieg gäbe zwischen verschiedenen Drogenbanden, sich die Mitglieder gegenseitig umbrächten. Sie sagte auch, es sei mal vorgekommen, dass ein Koffer mit einer zerhackten Leiche angeschwemmt worden sei.
Ich glaube, man muss sich nur auf Netflix Narcos anschauen, dann weiß man, was los ist.
Ein Spiel mit dem Leben.
Ja.
Das Problem sei alt und die Kinder würden halt schon total früh inspiriert von diesem Drogenhandel, dem Geschäft und dem schnellen Geld.
Muchísimos jóvenes que están involucrados en narcotráfico. Y es tan triste porque una vez escucha niños de 13, 14, 15 años diciendo: ah, es que yo cuando sea grande voy a hacer viajes de droga ya. Porque eso es lo que ven en sus, muchas veces en sus familias o con sus amigos, que hacen viajes de drogas, así lo llaman aquí, viajes de droga.
Ja, in ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin, da treffe sie immer wieder Kinder, die sagten, wenn wir groß sind, dann werden wir Drogenbosse. Weil sie halt sehen, wie Nachbarn, Freunde, Verwandte sich dann ein großes Haus leisten können oder ein Motorrad oder eben auch Ferien im Ausland. Also als sie jung war, hätten viele ihrer Kolleginnen in der Schule gesagt, wir lernen nichts, wir gehen nicht mehr weiter zur Schule, machen keine Ausbildung. Unser Ziel ist es einfach, einen Drogenboss zu heiraten.
Tengo amigos aquí en la isla que han hecho uno o dos viajes de drogas y me dicen, yo hice un viaje, me gané mi plata, invertí mi dinero en un negocio y yo ya me quedé trabajando de manera legal y tranquila.
Ja, einige machen einfach nur einen Transport, um halt einmal Geld zu verdienen, um sich dann danach mit dem Geld irgendwas aufzubauen, also weiß ich nicht, Haus, Job, Business, was auch immer. Aber wahrscheinlich die meisten werden dann eher so Wiederholungstäter, weil dann hat man auf einmal ganz viel Geld, das man davor nicht hatte. Dann wird ins Haus und Braus gelebt und riesige Partys geworfen, damit es auch der Letzte noch mitkriegt. Ja, und dann ist das Geld weg und dann muss man wieder gehen. Und dann ist man halt schon ein bisschen da in dem ganzen Ding verfangen und dann wird es auch schwierig, da wieder rauszukommen, nehme ich mal an, weil ja, man weiß halt dann einfach was, was man nicht wissen sollte.
Ja, und Melissa sagt ja auch, oder, da kommen, dass man wisse sofort, wenn wieder ein Drogentransport gelaufen sei, weil die dann Bier für alle auf der Insel bestellten, so etwa so. Mhm. Dann ist das Geld dann wieder weg. Ja, für Melissa liegt die Lösung in einer guten Ausbildung und dem sozialen Umfeld. Und sie sagt eben vor allem, die Familien seien halt wichtig, dass da ein Umdenken auch stattfindet.
Pues yo siendo trabajadora social, para mí la solución siempre va a ser la educación. O sea, la educación de la familia, es que porque todo empieza desde el núcleo familiar, y la educación también oficial, que es en los colegios, en las universidades.
Also wenn ein Kind in einer Familie aufwächst, wo ständig nur über Drogen und Geld und eben teure internationale Reisen gesprochen wird, dann sei es natürlich schwierig, eine Alternative zu finden. Und eben deshalb braucht es die Familien, ein Umdenken, Alternativen.
No, it's just because the strings are new.
Strings are new and they're stretching.
These are probably nylons.
Ja, dann haben wir unser Drogen-ABC abgearbeitet auf der Insel. Und Silvester steht vor der Tür. Wir sind 9 Boote aktuell in der Bucht, darunter 3 Solosegler. Für uns war klar, wir werden eh ein großes Abendessen mit Maimoto machen und dann haben wir auch die 3 Solosegler mit eingeladen. Zum einen ist das der amerikanische Solosegler. Dem ist die Frau kurz vor der Durchquerung vom Panama-Kanal davongelaufen, hatte doch keine Lust mehr. Jetzt ist er auf der Karibikseite geblieben, weil Solo will er nicht durch den Kanal und erst recht nicht über den Pazifik. Und jetzt sucht er hier eine neue Frau und in der Zwischenzeit spielt er Ukulele.
Nach einem ausgiebigen Abendessen dann mit Knoblauch, Krevetten, Reis und Dal beglückte uns dann unser Solosegler am Neujahrsabend mit seinem Ukulele-Spiel. Und auch Mix, ein anderer Solosegler, war da. Ein
junger Kerl, der seit, ich glaube, 1,5 Jahren an seinem Boot in Panama geschraubt hat und das Ding von oben, er ist Softwareentwickler und hat das Boot von oben bis unten mit Elektronik vollgestopft, er kriegt praktisch einen Alarm, wenn jemand seinen Niedergang aufmacht und er kann auf seinem Handy checken, ob er alle Luken zugemacht hat und ach, alles. Aber er hätte sich vielleicht doch besser auf seinen Motor und sein Rigging konzentriert, weil da hat er ziemliche Probleme damit.
Ja, der musste nämlich auch Notankern in Providencia, weil er Probleme hatte.
Ja, der dritte ist natürlich Ivan, oder? Der war auch dabei.
Also Ivan, der Schreckliche, wie er sich selbst nannte, von Rumänien. Ja, und eben, was hat er jetzt genau erlebt da mit seinen Backpackern?
Well, I did it to, a bit to compensate, you know, the cost.
So you charge $20 a night, which is not much. No?
Yes, but for them it's too much, for some of them. They ask even, you know, less, if I can accept less, you know, like 15 or 10.
What were your experiences with the backpackers on your boat?
Well, I get a bit trapped, you know, by their sayings, because everybody say that they want to learn sailing, they are passionate about sailing and things, about boats, but I don't know, most of them, they have no interest at all in sailing. Absolutely at all. So they don't even want to learn or nothing. They don't come prepared with something, you know. Like when I got first time in the sailing, I got a book first, so I learned all the parts of the boat and everything to know myself where I am. If somebody's telling me about that, to know what is it. But nobody did. I have books. I give them books. I tell them that 10 times. But people are no. They have no interest. They lie that they are. Have this passion for sailing or something, but they don't. They just look for like a cheap or like free ride. That's it.
What was the worst experience you had with backpackers on the boat?
Broken things on the boat. Have to clean after them, have to pay for them. Some of them, they don't pay their share, you know, even the official papers, immigration or customs.
And you had a Chinese girl on board. What was your experience with her?
The worst, I think it was like, she was, I don't know, he was like from another world. The boat was sailing, you know, and she was staying here in the kitchen. just waiting in there. I say, what's going on with you? What are you waiting? Wait, the boat to come with another side. It's not possible. That's not going to happen.
So no more backpackers now?
No.
No?
No more nobody.
And how is it to be a solo sailor?
Oh, it's good.
You don't miss company?
No, no. I get to the shore and there is plenty of company. If you want to talk with somebody, there is plenty of people.
And is the sailing life like you imagined it to be?
No, it's not.
What's the difference from what you imagined?
A lot of repairs, most of the time. Repairs, maintenance, and the sailing is very little. And I don't have any more passions.
Want to sail the boat?
At the moment, yeah, I'm thinking to take a break from sailing and maybe to leave the boat somewhere and then to continue by land to reach some of my destination, what I have in my mind.
What do you have in your mind?
It's Peru. I wanted to go in Peru. It was Bahamas, Peru, Tibet, and some other places. I think you have to adapt to the situation given. If you are stubborn, it won't get you anywhere.
You're stubborn?
Sometimes I am, yeah. I want to do my own way, but at some stage, you know, I just, okay, I surrender now. I tried that, so it's not working. So if you hit like a closed door so many times, in the end, okay, this is closed. It should be another door, yet in the same place, but through another door.
So if any listener would like to buy your boat, tell me more about your boat and...
My boat? That is their business. I don't advise anyone to buy my boat. Only if they need a big change in their life, a big challenge. So,
so how big is your boat?
37 feet. I don't advise anyone to buy boats. It's their business. I don't know. Okay, I think that I needed these challenges for a while, but now it's a bit too much. I feel like burned out. So I need a bit of a break to stay out from the game for a while.
Also, falls jemand trotz aller Abmahnungen Ivans Boot kaufen will, meldet euch bei uns. Wir werden den Kontakt herstellen mit Ivan dem Schrecklichen.
Ja, tut es nicht, tut es nicht.
Ja, und dann war es soweit. 2 Wochen Providencia.
Ja, wir mussten fahren, sonst hätten wir wieder das Boot importieren müssen. Das machen wir nicht nochmal. Es war in Mexiko genug Scheiße. Koks haben wir auch nicht mitgenommen.
Aber vom Barkeeper haben wir nochmals gehört. Und zwar mit einer ganz anderen Bitte ist er zu mir gekommen mit einer Sprachnachricht.
Quiero que tú me ayudas con una mujer de allá. I would like to you help me with a woman from where you come from. I would like to get a girlfriend from there, you know. I would like to you recommend me a serious girl from there, you know. From where you come from, you know. Please, that would be very nice. And when you come here, we can get some good mushroom. And we can get some good lobster, some good fish.
Also Frauen in Deutschland oder der Schweiz, wenn ihr gerne einen Freund hättet auf Providencia, der euch mit Lobster, Fisch, Magic Mushrooms und mit Koks versorgen kann, der Barmann ist euer Mann und er sucht eine Freundin. Auch den Kontakt haben wir.
Ja, das ist bestimmt eine sehr... ich will da gar nichts dazu sagen. Für uns geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Wir ziehen die Segel hoch, nehmen Kurs auf Panama, genauer gesagt auf das Archipel von San Blas. Wir haben eigentlich mal wieder keine Ahnung, was uns erwarten wird. Es soll wohl schön dort sein, aber mehr wissen wir auch nicht.
Und im nächsten Podcast geht es dann um die Regina Maris. Ein riesiges, wunderschönes Segelschiff, das auch eine Schule ist.
Ich glaube, es gab ganz viele Highlights, aber allein wenn man morgens aufsteht und die Sonne geht auf und man sieht Delfine, die einen begleiten oder so und man ist mitten auf dem Atlantik, guckt sich so und ist so, okay, wow, ich bin wirklich da.
Ein Traditionssegler ist für ein halbes Jahr das Zuhause von vielen deutschsprachigen Schülern. Ja, und was die zu erzählen haben, das hört ihr im nächsten Podcast.
Mehr Fotos, Blogs, Informationen findet ihr auf sailingmabul.com.
Und wenn ihr Mabul finanziell unterstützen wollt, Mabul ist immer gierig nach neuen Schlauchschellen, Schrauben, Schläuchen,
Leinen.
Was auch immer, Leinen, Ankerketten, Schäkeln. Werft gerne Mabul was in die Bootskasse. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auch auf unserer Homepage in der Bootskasse.
Das war's.
Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss, Tama.